Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Wir sind mittendrin im Herbst und es gibt einiges zu tun, vor allem im Garten. Was genau, was vielleicht auch nicht und an was wir in jedem Fall denken müssen. Heute mit Naturexperte Manfred Braun. Viel Spaß! Ende Oktober und ich sitze hier gemeinsam mit Manfred Braun auf seiner riesigen Terrasse mit Blick ins Scheuerner Mühlbachtal. Garten im Herbst, das ist unser Thema heute und wir wollen uns mal aus Expertensicht damit befassen, was aktuell so wichtig ist und was es im Garten unbedingt zu tun gilt. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Braun.
Ja, schönen guten Tag hier und Spätsommer bis Frühherbst, so von der Temperatur her.
Aktuell schon, genau. Ja. Herr Braun, was ist denn das Erste, an was Sie denken, wenn Sie an den Garten im Herbst denken? Was ist das absolut Wichtigste?
Das absolut Wichtigste ist sicherlich, wir machen hier auch Nutzgarten, ne? Dass man natürlich die Ernte einfährt, sei es Lauch, sei es Weißkohlköpfe. Sei es die Tomaten, die letzten, die jetzt in den letzten Jahren durch die milde Witterung manchmal bis November noch wachsen.
Wahnsinn, ja.
Wir haben ja keinen Frost gehabt bisher und es sieht auch nicht so nach Frost aus. Hat was mit Klimaerwärmung zu tun. Also Ernte einfahren ist bei uns wichtig. Und man sollte auch, wenn man jetzt einen Nutzgarten hat, wir machen auch viel mit Hochbeeten, durchaus daran denken, dass es also Möglichkeiten gibt, sich Salat über den Winter zu ziehen. Mhm. Das wäre zum Beispiel Feldsalat.
Mhm.
Und den kann man auch noch säen.
Jetzt Ende Oktober noch.
Ja, Ende Oktober kann man das noch säen. Ja. Wir haben immer sonnige Ecken. Gerade hier ist sehr sonnenexponierte Gegend. Und der Keim, der Feldsalat keimt eigentlich nicht bei großer Hitze, sondern eher so bei ein bisschen kühleren Temperaturen. Ja. Man muss es einfach ausprobieren.
Ja.
Und das wäre jetzt das Einzige, was man noch säen kann.
Mhm.
Wenn man an Winterzwiebeln denkt, geht das auch noch, die zu stecken. Ja.
Mhm.
Und Ernte hatte ich schon gesagt. Die große Frage ist dann immer die Frage des Umgrabens. Des Gartens oder nicht Umgrabens, da gibt es unterschiedliche Auffassungen zu.
Was ist Ihre?
Meine Auffassung ist die für den Teil, den ich zuständig bin, hier nicht umgraben, eher viel Mulch einarbeiten. Ja. Wir machen das also so, dass wir so anfallendes Astmaterial, Staudenmaterial häckseln.
Mhm.
Und das ist dann Biomasse, die arbeiten wir in die Erde ein.
Mhm.
Wir arbeiten auch Grasschnitt ein und hacken das gegebenenfalls unter, ohne dass wir es jetzt also auf den Kopf stellen mit dem Spaten und lassen das dann erstmal den Winter über da stehen.
Warum halten Sie das für besser jetzt in diesem Fall?
Das halte ich für besser, weil wir, also früher wurden die Gärten richtig umgegraben, ich weiß es noch von meiner Kindheit, da war so um Michelsmarkt, das war so Ende September, war der Garten umgegraben.
Mhm.
Dann war aber meistens schon fast alles verfroren, weil der Frost früher kam.
Mhm.
Und jetzt haben wir halt eben oft manchmal frostfrei bis Weihnachten.
Mhm.
Und die Schollen, die dann bei dem Graben entstehen, ja, das sieht ja dann so richtig grob bearbeitet aus, haben heute keinen Frost mehr im Winter oder fast keinen Frost mehr. Ich rede jetzt von minus 10, minus 15 Grad, wo es dann zu einem Krümelzerfall kommt und man dann halt eben so schöne Erde bekommt. Das ist nicht mehr und deswegen machen wir das hier anders. Durchaus zweigleisig. Mein Schwager gräbt lieber um, ja, und gräbt sehr viel Humus ein. Also Grasschnitt, Häckselmaterial von Biomassematerial. Wir haben auch Hühner und da fällt also Mist an, machen die jede Woche sauber. Das wird dann auch direkt alles untergegraben mit viel Gras und ich mache es also mit dem Abdecken, Einhacken und dann liegen lassen im Winter. Ne?
Mhm. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal zum Feldsalat springen, weil ich das so spannend finde, jetzt noch was zu säen. Was muss ich denn bei der Pflege beachten? Was ist besonders wichtig?
Also beim Feldsalat jetzt speziell, das ist ja nun ein Wintersalat,
ja,
der eigentlich bis zum Frühjahr wächst. Also das kann durchaus sein, dass man den dann erntet im April oder im März, je nachdem, wie die Frühjahrswitterung ist. Und wir haben das hier zum Teil so gemacht, dass wir das auch in Töpfe setzen. Also da muss man dann den Samen nicht breitwürfig jetzt aufs Feld streuen, ja, und einhacken, so einen Zentimeter sollte der schon am Boden sein, sondern in kleinen Töpfchen, ne, einzeln eingedrückt. Die werden ja dann durchaus so Durchschnitt 6-7 Zentimeter breit.
Mhm.
Und dann ist das auch ein bisschen Experiment, ja. Ich meine, wenn wir jetzt also einen kalten Winter kriegen, dann haben wir halt eben Pech gehabt. Aber das kann ja jeder auch mal ausprobieren. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Hochbeet von 6 Meter auf 2 Meter sein, sondern kann er einfach einen Topf nehmen, Schale und macht es dann mal rein.
Ja.
Samen kann man kaufen noch. Und probiert es halt eben aus und überlässt das dann der Herbstwitterung. Ne?
Mhm.
Also wir haben da die letzten Jahre Erfolg mit gehabt. Vor 10 Jahren, 20 Jahren hätte ich gesagt, das klappt also gar nicht. Ne?
Ja.
Weil es halt eben zu kalt ist dann. Ne?
Mhm.
Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. You light the spark. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. One that starts the spark.
Sie hatten es gerade schon angesagt, kalte Temperaturen, möglicherweise kommen die in diesem Jahr noch. Da geht es ja auch an das Thema Winterfütterung und Vogelnistkästen.
Richtig. Also Vogelnistkästen, das sind ja die Plätze, wo die Vögel im Sommer drin brüten, ja, also die Höhlenbrüter. Und man sieht jetzt, wenn man hier in den Garten guckt, da sind also 3-4 Kästen. Wir haben in der Talaue, da haben wir so insgesamt 15, die wir betreuen. Mhm. Und das sieht dann so aus im Herbst. Je nachdem, wie die Zeit ist, kann man das im November machen. Anfang Dezember macht man das Nest raus vom letzten Jahr. Also Kasten öffnen, Nest rausmachen, kann man in der Spachtel machen mit einer Hand, das ist völlig egal. Kasten wieder aufhängen. Und verhindert dadurch, dass also sich dann in diesem Nestrest, ja, der dann da ist, aus Moos, aus Stroh, je nachdem, welcher Vogel drin war, dass sich da also Parasiten vermehren. Ja. Mhm. Diese Nistkästen werden durchaus auch im Winter genutzt. Das ist so ein bisschen unbekannt. Man denkt also, die Vögel brüten da nur drin, dann ist fertig. Die schlafen da auch drin. Ja. Die müssen ja irgendwo schlafen. Höhlenbrüter wie Meisen zum Beispiel, Feldsperling oder sowas, die setzen sich also nicht irgendwo in den Busch, sondern die gehen halt eben eine Spalte in die Höhle. Und deswegen freuen die sich, wenn sie dann inzwischen Parasiten sitzen. Yeah. Also das ist die eine Sache, die Winterfütterung. Da gibt es ja Leute, die füttern ganzjährig. Mhm. Das haben wir auch mal hier gemacht, haben aber Probleme mit dem Waschbär, der also auch Freude daran hat, an dem, was die Vögel fressen sollen. Und der auch sich immer mehr ausbreitet, auch durchaus im Siedlungsbereich. Und wir haben also jetzt die Sommerfütterung eingestellt und werden jetzt demnächst mit Erdnüssen wieder anfangen. Mhm. Und die wir frei hängen, dass der Waschbär nicht drankommt. Ja. Das sollte man so ein bisschen beachten, kann man auch machen, wenn man einen Ast hat oder macht es an eine Schnur oder so irgendwas. Einfach auch, um das zu beobachten, was da so kommt an Vögeln. Und dann bin ich ja jemand, der auch dann sich so ein Fettfuttermisch aus Margarine, Rinderteig, Weizenkleie, Sonnenblumenkerne selber produziert in Kästen. Die Kästen dann, also große Kästen dann auch für Spechte interessant, an einen Baum hängt. So der Baum, wo man jetzt drauf guckt, diese Kirche, diese alte, da hängt zum Beispiel so ein Kasten dran. Wir gucken dann schon immer, was der Waschbär mitmacht. Hatten die letzten Jahre da keine Probleme mit. Mhm. Muss man einfach beobachten. Dann kommt noch ein Sonnenblumenspender, der auch frei hängt, wo also Waschbär keine Probleme mehr hat. Ne? Mhm. Das sind dann halt eben Vögel, die da dran fressen. Ne? Das machen wir dann so etwa bis März, April, je nachdem, wie der Winter so kommt. Aber fangen jetzt demnächst an, jetzt so Anfang November.
Sie haben gerade schon ein Rezept so grob verraten. Wie kann ich denn relativ einfach Vogelfutter zu Hause selbst machen?
Also Grundlage ist immer Fett, was man nimmt. Mhm. An Rinderteig dran zu kommen, ist nicht einfach. Da muss man mit Metzgern reden, die das dann auslassen. Das mache ich also. Es gibt auch Metzgereien, die das dann produzieren. Bei uns ist das dann so 2 10-Liter-Eimer voll, die wir dann verarbeiten im Winter, weil ich auch für andere Leute das noch mache. Man kann aber auch Frittierfett nehmen, um es ein bisschen weicher zu kriegen, etwa für Rotkehlchen oder andere, die nicht so starken Schnabel haben, kann man da also einfache Margarine beimischen, lässt das aus. Yeah. Und dann gibt es ein Gemisch aus Weizenkleie, die man auch weglassen kann, weil man sie nicht so gut bekommt. Haferflocken und Sonnenblumenkerne. Das wird dann gerührt zum Brei und dann kann man das in Gefäße füllen.
Und dann wird es
von 40 cm auf 10 cm oder bis zu einem Blumentopf mit einem Stängel dran oder mit einem Draht dran.
Yeah.
Wenn man jetzt kleinere Mengen macht, Kokosschale oder sowas, die man dann frei hinhängen kann. Aber wichtig ist immer, möglichst frei hängen, aus diesen schon genannten Gründen, damit dann nicht andere das dann in einer Nacht auffressen.
Wenn Sie jetzt gerade diese riesigen Mengen an Rinderteig genannt haben, wie viel Vogelfutter produzieren Sie im Winter? Können Sie das sagen?
Also es ist so, dass wir 2 große Spechtkästen haben, 40 cm, 40 cm, 10 cm tief. Die werden dann hier im Garten nach und nach aufgehängt. Wenn sie leer gefressen sind, kommt der zweite dran. Das reicht eigentlich immer. Gehen gerne Spechte dran, die wollen wir auch beobachten. Kommen auch schon mal seltene Arten wie Grauspecht. Das ist so das Interesse, Mittelspecht, das wir haben, auch rein ornithologisch. Und dann gibt es Freunde, die dann auch sich freuen, wenn wir deren Kästen voll machen. Das mache ich dann hier mal bei einer Aktion.
Yeah.
Das wird dann so Mitte November sein, wo ich das dann mache, hier auf der Terrasse. Und da muss man ein bisschen Zeit haben, weil man das Fett, das dauert immer eine Zeit lang im Topf dann, das flüssig zu machen und das dann mixen zu so einem Brei halt eben.
Ja. Yeah.
Der dann wieder abkühlt natürlich.
Ja. Wenn wir mal zur Pflanzenwelt gehen,
ja.
Was gibt es denn da zu tun im Garten?
Es ist erstmal eine Sache, wo es auch immer Diskussionen gibt. Manche wollen ja den Garten so schön glatt haben, andere nicht. Das denkt jetzt an Stauden zum Beispiel, die man durchaus auch mit ihren Samen, wenn sie geblüht haben, denke jetzt mal an Astern, im Winter so lassen kann.
Mhm.
Der eine oder andere Vogel frisst da dran und frisst die Samen auf.
Mhm.
Werden sie abgeerntet, abgeschnitten im Oktober nach der Blüte und kommen in die braune Tonne oder werden zerhäckselt, dann kann da keiner mehr dran fressen.
Mhm.
Also so ein bisschen wild ist vielleicht auch nicht das Schlechteste.
Schützt es nicht die Stauden auch sogar?
Das schützt die auch, insbesondere wenn man dran denkt, dass es also mal Schnee geben könnte.
Mhm.
Ja, dann liegt der Schnee auf den Stauden. Es gibt auch schöne Bilder dann, ne?
Mhm.
Wenn man dann so sieht und dann bricht das so ein bisschen in sich zusammen. Die Schneelast drückt das dann und schützt das vor Frost, wenn wir dann welche bekommen. Kann ja passieren.
Mhm.
Das ist ja nicht auszuschließen, auch bei klimatischen Veränderungen.
Ja, okay, das heißt, Stauden oder abgeblühte Stauden am besten stehen lassen.
Würde ich stehen lassen bis zum Frühling.
Um weniger zu tun zu haben, ist ja eigentlich sehr gut.
Richtig, ja.
Was gibt es noch zu tun?
Wenn man jetzt so ein bisschen auf Beerensträucher setzt, dann ist es also wichtig, dass man Brombeeren, die alten Triebe rausschneidet.
Mhm.
Bei den Himbeeren die alten Triebe rausschneidet. Die sind abgetragen, die werden auch nächstes Jahr nichts mehr produzieren.
Mhm.
Und die neuen Triebe, die dann gewachsen sind, anbindet an Gestell oder an Pfosten oder was man auch immer so produziert. Das ist eine wichtige Arbeit im Winter. Die alten Stängel verschwinden lässt in der braunen Tonne oder auch wieder zerhäckselt, als Mulch aufbringt, um Humus zu fördern. Hat man Johannisbeeren, Stachelbeeren, dann ist das auch eine gute Zeit, die jetzt auszuschneiden. Da kommen immer neue Triebe, die sich dann im Sommer bilden und die eigentlich dann das Ganze sehr dicht machen, wenn man die alten Triebe alle lässt. Also liegt gerade eine Heuschrecke noch. Also das zeigt, dass also sogar Ende Oktober noch was los ist hier. Alte Triebe würde ich ganz rausschneiden, ja, und dann halt eben pro Busch so 6, 7, 8 möglichst junge Triebe stehen lassen, denn die haben also die meisten Blüten dann im nächsten Frühjahr und bilden dann in der Regel, wenn alles gut geht, auch die meisten Früchte, also Stachelbeeren oder rote oder schwarze Johannisbeeren.
Mhm.
Ist eine gute Zeit, im Winter zu machen. Das kann man sich ja dann schön einteilen. Man muss das ja nicht in einem ekelhaften Wettertag machen, sondern kann sich das also die Zeit dann aussuchen.
Pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than they say that the world was built for two. Only worth living if somebody is
kissing in the blue dark, playing pool and wild dots video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two.
Wenn man viel zurückschneidet, dann fällt natürlich auch viel an.
Und das ist
was,
wahr.
Was im Herbst sowieso viel anfällt, ist sicherlich Laub. Da ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das immer in die braune Tonne zu schmeißen. Oder
das
sagen
ist
Sie
richtig, das hatte ich ja schon gesagt. Auch Laub gehört neben dem gehäckselten Biomaterial, sage ich mal, zu den Humusbildnern. Mhm. Also man kann das auch unterarbeiten in den Boden.
Mhm.
Man kann aber auch hingehen und kann eine Ecke suchen, wo man dieses Material einfach aufschichtet,
ja.
Ja, wo es also kein Problem gibt. Hätten wir hier eine ganze Menge Ecke, die sind auch schon da, oft wachsen da ein paar Brennnessel, da kommt das dann hin. Und da hat man einen Unterschlupf für dieses und jenes Tier geschaffen.
Mhm.
Allen voran ist das immer so der Igel, der dann so genannt wird. Da muss man natürlich schon ein bisschen drauf achten, dass das also auch frostfrei ist. Ne?
Mhm.
Ich halte jetzt nichts von so Igelkuppeln, die man kaufen kann, die man da unter bastelt. Aber so eine Reisigecke ist also schon gut.
Mhm.
Oder man hat die Gelegenheit, also wir haben hier so eine Treppe, da ist so ein Hohlraum drunter, da haben wir dann auch Reisigmaterial, Holzwolle, Heu, was so angefallen ist, einfach reingetan und da gehen schon mal Igel rein und überwintern da. Ne?
Mhm.
Wenn sie entsprechendes Gewicht haben, vollgefressen sind im Herbst, dass sie das durchhalten mit ihrem Fett, was sie dann haben.
Ja, was brauchen die Igel? Also brauchen die eine ruhige Ecke im Garten, dass da keine Menschen dran vorbeilaufen? Oder also, ist das relativ unabhängig?
Also Igel sind ja nun nachtaktiv in der Regel. Ja. Wir sehen die hier selten bei uns im Garten. Ich würde auch mal sagen, früher waren trotz aller Bemühungen ökologischer Art mehr Igel da. Mag Gründe haben, die wir nicht so genau kennen. Und die stören sich jetzt an uns nicht, wobei wir auch nachts in dem Garten rumlaufen. Aber wir sehen das an den Kothäufchen.
Yeah.
Ja. Also das ist ja durchaus auch, hat was mit Spuren zu tun, was Tiere anbelangt. Also es gibt unterschiedliche Kothäufchen. Die vom Igel sind natürlich nicht so groß wie vom Marder, die hier auch anfallen. Und klein, schwarz, sagen wir mal, die von der Dicke her so halb so dick wie der kleine Finger. Ja. Und das findet man schon mal und weiß, aha, Igel ist da. Mhm. Ob er jetzt unter der Treppe liegt, wir suchen da halt eben nicht. Ne. Mhm. Das kann schon sein. Ne.
Wenn wir dann mal ein bisschen weitergehen und schon Richtung Frühjahr denken, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Frühblüher zu pflanzen.
Richtig,
ja. Worauf würden Sie achten und wann beginnt man am besten damit?
Ja, da wird es jetzt Zeit. Man kann da beginnen schon im September. Man kann das bei entsprechender Witterung durchaus bis November ausdehnen. Mhm. Und kann die ja dann im Fachhandel kaufen, wenn man sie nicht sonst wo herkriegt. Und man sollte dann gucken, dass man also möglichst nicht so super gefüllte Blüten bekommt, die vielleicht schön aussehen, aber in der Regel halt eben nicht so viel Pollen und Nektar produzieren. Mhm. Also je mehr das an den Wildlingen ist, sage ich mal, umso besser ist das, ja. Mhm. Also wir haben natürlich auch die ein oder andere gefüllte Osterglocke hier zu bieten, die dann auch jedes Jahr wiederkommt. Wir lassen die durchaus in der Erde und holen die nicht jedes Jahr raus. Gilt auch für Tulpen. Wobei Tulpen schon oft im zweiten, dritten Jahr dann kleiner werden. Mhm. Haben sehr viele Schneeglöckchen, die sich auch selbst vermehren, die wir auch lassen, auch in der Wiese oder unter dem Gebüsch. Es gibt die Traubenhyazinthe, die sich auch wahnsinnig ausbreitet bei uns. Jetzt im Moment schon die grünen Blätter rausbringt. Schneeglöckchen zeigt sich noch nicht. Mhm. Nicht gefüllte Krokusse sind da ein Thema. Und dann halt eben das, was man so kennt, Schachblume zum Beispiel, ist jetzt etwas seltener. Winterling, das sind so kleine gelbe Blüten, die kommen ganz früh mit den Schneeglöckchen. Also da sollte man drauf achten, dass man also Plätze hat, wo man auch möglicherweise nicht jedes Jahr rumarbeitet, die Zwiebeln zerhackt, zerstört, rausholt. Und man muss die auch in dem Keller zwischenlagern, dann wieder setzen, einfach drin lassen, Ecke, und dann vielleicht auch verwildern lassen. Ne? Mm. Also Schneeglöckchen, Traubenhyazinthe, das wären so die Favoriten, die ich nennen würde.
Ja. Wenn Sie jetzt mal so vorausblicken auf den Winter, wie viele Stunden verbringen Sie in der Woche eigentlich im Garten mit Gartenarbeit?
Da ich noch 1000 andere Sachen mache, ist das immer ein bisschen eingeschränkt und hängt auch am Wetter. Wir hatten, wenn ich die Saison jetzt mal sehe, eine ganze Reihe Probleme. Das waren zum Teil Schnecken.
Ja.
Das haben wir dann relativ in den Griff bekommen durch Absammeln. Wir haben eine Trockenperiode gehabt, wo selbst unsere vielen Kanister, wo wir Wasser sammeln, leer waren. Mhm. Und wir haben also speziell hier ein Problem, das sind Rehe. Also die springen so, dass sie olympiareif sind, also was den Zaun anbelangt, die Zaunhöhe anbelangt, schaffen die so ziemlich alles, was wir haben. Wir wollen uns auch nicht einmotten mit Riesenzäunen. Also da haben wir Verluste und haben aber dann Ernte eingefahren, wo wir dann in den Hochbeeten das überdeckt haben, dass keiner drankommt, haben auch immer Schnecken abgesammelt. Sodass wir also hier im Haus mit 4 Leuten autark sind, was Obst, Gemüse, Salat anbelangt.
Komplett.
Wir haben also viele, Kürbisse geerntet, das kann man auch noch sehen, die lagern wir noch, bis der erste Frost kommt. Hokkaido und Butternut, so 30, 40 sind das.
Wahnsinn.
Die wir dann auch ganz gezielt so schon ansiedeln im Winter, was den Boden anbelangt, also Hühnermist, Substrat. Die wollen ja am liebsten wachsen im Dung. Ne? Mhm. Und es kommt dann nachher der Baumschnitt. Wir haben ja hier auch Obstwiesen im Anschluss. Das geht dann so sukzessive bis März etwa. Mhm. Sammeln, tragen das Reisigmaterial zusammen, das wir dann verbrennen mit Genehmigung, ja, an einem trockenen Tag. Weil hier kein LKW uns das abholen kann. Mhm. Das ist auch dann zu stark zum Häckseln. Also das ist dann schon so das, was wir machen. Ernte natürlich jetzt noch mit dem Obst, Saft machen, wie es so halt eben geht. Ja, das ist schön bei uns eingeteilt. Aber es ist also richtig Arbeit. Ja.
Und also so Tage ohne Gartenarbeit, zumindest irgendwas Kleines, Die gibt es vermutlich nicht.
Die gibt es bei uns eigentlich selten, wobei jeder auch andere Zuständigkeiten hat bei uns. Wir haben schon die Hühner, die müssen also mindestens zweimal am Tag betreut werden. Also abends muss man die Klappe zumachen, damit Freund Baummarder oder Steinmarder da nachts kein Unwesen treibt oder der Fuchs, der allerdings da nicht reinkommt, weil ein Zaun drum ist. Morgens werden sie rausgelassen, ne? Die werden einmal die Woche sauber gemacht, das soll auch so sein. Denen soll es auch gut gehen. Also da gibt es schon Vorgaben. Wir haben eine Vogeltränke, ist auch ein interessantes Thema. Die wir dann auch begießen müssen, weil eben 20 Spatzen da gebadet und geplätschert haben, dann ist das Wasser wieder raus. Ja, und dann macht man halt eben noch mal eine Stunde irgendwas, das kann auch im Dezember sein. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt morgens in den Garten gehen, kommen abends wieder raus, das machen wir hier nicht.
Sie haben aber auf jeden Fall immer gut zu tun.
Immer gut zu tun, ja, muss man wissen. Man kann aber auch sagen, ich nehme die Schale und teste mal, ob das mit dem Feldsalat funktioniert. Man kann auch sagen, kleines, mittelgroßes Hochbeet nehmen wir. Wir haben also deren drei, die wir dann auch mit Gase abdecken. Das hat was mit Schutz zu tun. Also das muss jeder dann selber wissen. Man muss nicht Selbstversorger komplett sein. Und das ist richtig Arbeit dann, aber macht auch Freude, wenn man dann irgendwas rausbekommt. Ne?
Also das mit dem Feldsalat, damit haben Sie mich definitiv inspiriert, das zu probieren.
Ja, muss man ausprobieren. Hochbeet. Hängt an der Witterung, ja, wie der Winter wird. Ja. Kann schief gehen. Dann hat man halt eben Samen für 1,20 Euro in den Sand gesetzt oder in die Erde gesetzt. Ist also, hat dann nicht funktioniert, aber es lohnt, das mal auszuprobieren.
Ja. Herr Braun, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, bitteschön, danke.
Und das war es von diesem schönen Gespräch auf Manfred Brauns Terrasse mit Blick auf das herrliche Mühlbachtal. Wir hören uns kommende Woche wieder, dann mit dem Thema Lego-Stadt. Worum genau es da geht und warum Lego eine ganze Stadt bewegt, das hören wir kommenden Sonntag. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.